Genau, wir reden ja heute über CTE im Kontaktsport, beziehungsweise konkret im Football. Was würdest du sagen, wie hängen denn CTE und Kontaktsport zusammen? Was ist da aktuell so der Stand der Untersuchungen?
Also der Stand der Untersuchungen ist der, dass es zumindest zum Football einen sehr klaren Zusammenhang gibt, einen kausalen Zusammenhang, den die NFL ja auch mittlerweile einräumen musste. Also dass klar nachweisbar ist, dass CTE durch Football entstehen kann. In anderen Sportarten sind die Zusammenhänge nicht ganz so klar. Das hängt ja unter anderem daran, dass man CTE aktuell noch nicht bei Lebenden nachweisen kann, sondern nur bei Verstorbenen. Das heißt, man hat keine Ahnung, wie hoch die Prävalenz ist. Aber auch für andere Kontaktsportarten ist klar, dass zum Beispiel Fußballer überdurchschnittlich oft an neurologischen Erkrankungen leiden. Und auch mit dem Boxen ist ein klarer Zusammenhang belegt. Das heißt, diese drei Sportarten sind eigentlich welche, Fußball vielleicht jetzt aus deutscher Perspektive, aus amerikanischer Perspektive eher der Football, die wahnsinnig oft im Fokus sind, wenn man spricht über CTE und Kontaktsport. Aber natürlich ist das ein wahnsinnig weites Feld und natürlich gibt es auch Fälle aus dem Rugby, aus dem Eishockey, aus dem Wrestling und so weiter und so fort. Also es gibt viele Sportarten, wo man sich zumindest einen Zusammenhang vorstellen kann.
Was sind so typische Symptome von CTE?
Das können ganz, ganz verschiedene Symptome sein. Also das können in schweren Fällen so bis hin zu demenzartigen Symptomen sein. Also Verwirrtheit, Orientierungslosigkeit, dass jemand den eigenen Alltag nicht mehr geregelt bekommt, sich nicht mehr an Dinge erinnern kann. Das kann aber auch bis hin zu starken Aggressionen gehen. Also es gab zum Beispiel mehrere prominente ehemalige Footballer, die durch Morde aufgefallen sind oder die nachher Suizid begangen haben, auch deshalb, weil sie ihre Lage da nicht mehr ertragen konnten. Das kann in sehr, sehr verschiedene Richtungen gehen und es gibt so verschiedene Stufen, die unterschieden werden. Am Anfang sind es dann eher vergleichsweise harmlose Symptome und geht bis hin zu ganz dramatischen Fällen.
Genau, du hast es jetzt schon angesprochen. Viele dieser Fälle hängen auch mit Suizid zusammen. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Krankheit, wie du gesagt hast, erst postmortem sicher festgestellt werden kann. Deswegen ist es natürlich schwierig, auch das festzustellen bei Menschen, die einfach mit diesen Symptomen konfrontiert sind und noch leben und mit den Symptomen leben müssen. Was würdest du denn sagen, wie groß ist dieses Problem in den Profiligen beispielsweise? Wie schätzt du das ein?
Also im Moment ist das dadurch, dass man es nicht am Lebenden feststellen kann, sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber einen kleinen Überblick kann man schon dadurch bekommen, wenn man sich anschaut. Es gab eine Sammelklage vor einigen Jahren gegen die NFL, wo die NFL im Vergleich über 1 Milliarde zahlen musste. Und das waren 20.000 Ex-Spieler und Hinterbliebene, die geklagt haben. Das heißt, es handelt sich auf jeden Fall um eine große Menge von Menschen. Das war jetzt nicht nur CTE, das waren auch verschiedene andere Hirnkrankheiten, von denen die Betroffenen angenommen haben, dass sie durch Football ausgelöst worden sind. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass es sich um eine recht große Menge handelt, aber es ist auch schwer, da den richtigen Grad zu finden zwischen einerseits auf das Problem aufmerksam zu machen und die Verbände unter Druck zu setzen, aber andererseits keine unnötige Panik zu erzeugen, bevor man nicht wirklich weiß, wie hoch die Prävalenz ist. Also zum Beispiel, es gab eine Untersuchung der Boston University an den Gehirnen verstorbener Footballer, wo sie 111 Gehirne untersucht haben und an 110 davon haben sie CTE nachweisen können. Aber du hast natürlich eine Bias insofern, als dass vielleicht nur Familien, die annehmen, dass ihre Angehörigen unter CTE gelitten haben, die Gehirne zur Untersuchung geben. Das heißt, es sagt noch nichts darüber aus, wie viele in absoluten oder in relativen Zahlen jetzt wirklich darunter leiden.
Mhm. Gibt es denn Informationen, wie die NFL in der Vergangenheit mit diesen Thematiken umgegangen ist? Also, oder gibt es vor allem auch Informationen darüber, wie lange diese Zusammenhänge der Liga schon bekannt sind?
Die sind der Liga ewig lange bekannt. Und das gilt ja für ganz, ganz viele Sportarten. Und am Beispiel der NFL, die weiß seit mindestens den 90er Jahren, dass es da ein Problem gibt. Die hat auch seit mindestens den 90er Jahren eigene Studien dazu rausgebracht, wo sie versucht hat, den Zusammenhang immer wieder zu dementieren. Und es gibt auch unabhängige Untersuchungen, die belegen, dass sie absichtlich versucht haben, den Zusammenhang runterzuspielen, immer wieder runterzuspielen. Also sie haben JournalistInnen unter Druck gesetzt, sie haben unter anderem die New York Times unter Druck gesetzt, Artikel darüber zurückzuziehen. Es gibt diesen prominenten Arzt, Bennett Omalu, der letztlich als so ein bisschen der Entdecker der CTE gilt und der sagt, dass Menschen von der NFL ihn unter Druck gesetzt haben, nicht darüber zu sprechen, mit dem Argument, er solle doch mal dran denken, was dann mit dem Football passiert, wenn 10% der Mütter in den USA Football für gefährlich hielten. Und das ist eigentlich das Vorgehen der NFL in Jahrzehnten gewesen. Und immer wieder hat man versucht, es zu beschwichtigen, indem man zum Beispiel Fördergelder zugesichert hat, die dann teilweise hinterher aber gar nicht ausgezahlt hat, indem es Dinge gibt, oberflächlich, wie die Concussion Protocols. Also ein bisschen aufgrund des Drucks hat sich schon geändert, dass man zum Beispiel sagt, Spieler, die eine Gehirnerschütterung erlitten haben, die dürfen nicht mehr zurück aufs Feld gehen. Aber natürlich ist es viel zu wenig, wenn man sich das Ausmaß anschaut, weil diese ganzen Mikroerschütterungen, die während des Spiels passieren und die ja mutmaßlich CTE auslösen, die kann man überhaupt nicht erkennen, wenn man irgendwie ein Concussion-Protokoll durchführt. Und die NFL sperrt sich letztlich weiterhin, weil sie ihr Geschäft schützen wollen.
Du hast die jetzt gerade schon angesprochen, die Concussion Protocols. Könntest du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Also wie hat die NFL, die ja jetzt auch durch diese Untersuchung zunehmend unter Druck gerät, auf dem Platz reagiert? Also welche Umstellungen bzw. so neue Regelungen gab es für den Sport bis jetzt?
Also es gibt ja schon ganz lange die Regelung, dass man nicht mehr Helm auf Helm tackeln darf. Also diese ganz harten Tacklings, das gibt es nicht nur in der NFL, dieses Verbot, sondern das gibt es auch in sehr vielen anderen Ländern mittlerweile. Es gibt dann das, wie schon erwähnte, Concussion Protocol, wo Spieler, die Kopfverletzungen erlitten haben, gecheckt werden sollen und wo verhindert werden soll, dass die, wie das in vielen prominenten Fällen ja früher gewesen ist, einfach wieder zurück auf den Platz geschickt wurden. Also das sind eigentlich die wesentlichsten Änderungen, die die NFL durchgeführt hat. Und es gab auch in anderen Sportarten, gab es ja so ein paar Reaktionen. Im Fußball zum Beispiel in den USA ist vor einigen Jahren schon Kopfballspiel im Jugendfußball verboten worden und für ältere Kinder Kopfballtraining. Aber das geht eben wahnsinnig langsam vorwärts. Es gibt viele Verbände da, die sich sperren. Und natürlich betrifft das am Ende des Tages auch das Spiel selber. Also die Frage ist, wie tief muss man eingreifen in das Spiel, um Menschen zu schützen? Was ist es uns wert, Menschen zu schützen? Und wie verändert das den Sport, wie wir ihn führen?
Wie sieht das denn so neben dem Spielfeld aus? Also so konkret auch für ehemalige Spieler, die eben von diesen Krankheiten, von diesen Symptomen gezeichnet sind. Was tut die NFL denn, um die zu unterstützen?
Also bei Philip Adams hat sie definitiv nichts getan. Da hat sich ja im Nachhinein die Familie in einem Statement sehr deutlich geäußert und hat gesagt, dass Adams sich immer wieder an die NFL gewandt hat und um Hilfe gebeten hat, aber offensichtlich keine Hilfe bekommen hat und letztlich auch nicht mehr in der Lage war, sich wirklich darum zu kümmern aufgrund seiner immer schlechter werdenden mentalen Gesundheit. Ansonsten in dem erwähnten Vergleich waren sie ja durchaus gezwungen, Gelder zu zahlen an betroffene Ex-Spieler und deren Hinterbliebene. Über 1 Milliarde US-Dollar, das ist jetzt nicht so wenig. Das geht allerdings auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, über die nächsten 65 Jahre. Also es ist schon eine ganz schöne Spanne. Und wie viel sie jetzt im Einzelfall in anderen Fällen gemacht haben, das ist mir nicht bekannt. Dazu kann ich nicht viel sagen. Aber es gibt jedenfalls sehr, sehr viele Spieler, die den Eindruck haben, dass da nicht ausreichend drauf eingegangen wird und dass ihre Anfragen und ihre Nöte immer weiter abgeblockt werden.
Wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die NFL, es ist klar, dass der NFL diese Zusammenhänge seit Jahren bekannt sind und dass sie eben auch durch Druck auf JournalistInnen oder Magazine versucht haben, diese Verbindungen zu vertuschen. Wie kann sich denn die NFL dieser Verantwortung aktuell entziehen?
Den Details dieser juristischen Klagen kann ich, glaube ich, nicht viel erzählen. Was klar ist, ist, dass sie sich der Verantwortung nicht völlig entziehen kann, weil sonst hätte sie ja nicht an betroffene Ex-Spieler bezahlen müssen. Ich denke, wenn du mich nach einer Einschätzung fragst, die Basis dessen, dass sie es immer noch relativ leicht haben, ist die Tatsache, dass man die Krankheit nicht bei Lebenden diagnostizieren kann. Weil so ist es einfach sehr, sehr schwer, eindeutig nachzuweisen, dass die Zahlen so deutlich höher sind als in der Normalbevölkerung. Und das sind sie ja, weil allein schon, wenn man sich die betroffenen Ex-Sportler anschaut, dann sind offensichtlich alleine schon diese Zahlen so hoch, dass wenn überhaupt niemand anders mehr dazu käme, dann wären es alleine schon mehr als in der Durchschnittsbevölkerung. Aber trotzdem denke ich, würde sie wesentlich mehr unter Druck setzen, wenn man das in aktiven SportlerInnen nachweisen könnte, ganz sicherlich. Und dann ist es einfach so, dass Verbände sehr mächtig sind und das ist ja auch in vielen Sportarten, also wenn wir mal von der NFL weggehen, dass es überhaupt keine Gruppen von Betroffenen gibt, die an die Öffentlichkeit gehen und die laut darüber sprechen. Also diese Debatte existiert ja aktuell eigentlich fast nur in der NFL. Das heißt, erstmal muss überhaupt jemand ankommen, der Druck ausübt und dann müssen vermutlich die Belege klar genug sein. Wobei mein Gefühl sagt, und das sagen auch so die Dinge, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, dass sich durchaus einige Dinge verändert haben und dass das steigen wird, dass es weiter Veränderungen geben wird, weil das Sicherheitsbedürfnis, glaube ich, heute ein anderes ist, als es noch vor 30 oder 40 Jahren beim Sport war. Also es wird sich intensiver mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Die Forschung schreitet voran, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Ich hoffe, dass Verbände so weit unter Druck gesetzt werden, dass sie was tun müssen. Aber auch das werden immer diese mikroskopischen Änderungen sein innerhalb ihres Kosmos. Also auch das werden immer Dinge sein, dass man zum Beispiel vielleicht Tackling im Jugendfootball verbietet oder dass man im Fußball Kopfballtraining für Kinder verbietet und so weiter und so fort. Aber die Frage ist ja immer, inwieweit reicht das, um tatsächlich diese Krankheit zu verhindern oder zu reduzieren. Und da sind wir einfach noch nicht sehr weit in der Erkenntnis.
Ja, die führende Wissenschaftlerin auf dem Gebiet, CTE, Anne McKee, hat ja auch in einem Interview erzählt, auf wie viel Wut und Gegenwehr ihre Forschung so getroffen ist, gerade in Amerika und gerade von Seiten der Fans natürlich, von Seiten der Football-Fans. Wie schätzt du das ein? Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt, gerade im Hinblick auf diese unglaubliche Macht, vor allem diese unglaubliche finanzielle Macht dieser Verbände, wie beispielsweise der NFL, aber auch gesellschaftlich. Also diese Mentalität nach, okay, Kontaktsport wie Football, irgendwie das gehört dazu und irgendwie das Aufwiegeln von Sicherheit und Gesundheit von SpielerInnen gegen diesen Sport. Was glaubst du, sind da wirklich die Möglichkeiten zu tiefgreifender Veränderungen?
Das dauert im Sport immer wahnsinnig lange, bis es tiefgreifende Veränderungen gibt. Also das Problem ist, glaube ich, auch, es wird definitiv nicht reichen, wenn man sagt, irgendwie vorab, selbst wenn sich der Verband hinstellen würde, und das wird er ja nicht tun, und Kindern, die beispielsweise in den Football gehen, sagen, es gibt die und die und die Risiken. Aber Risiken aufzulisten, hält in aller Regel nie irgendjemanden davon ab. Und das ist ja auch eine Abwägung davon, woran hat die Gesellschaft Spaß und was ist ihr dieser Spaß wert? Also es sterben auch, ich weiß nicht, wie viele Leute jedes Jahr an Verkehrsunfällen und trotzdem wollen alle Eltern, dass ihre Kinder einen Führerschein machen. So, das ist halt immer die Frage, was bin ich bereit für irgendwas zu opfern? Und ich glaube, alleine die Verpflichtung, über Risiken aufzuklären, das würde relativ wenig verändern. Was etwas verändern würde, wenn man das möchte, ist, den Sport ganz kreativ neu zu denken. Also Sportarten sind ja ganz veränderlich letztlich und auch die Art und Weise, wie wir Football spielen oder Fußball spielen oder sonstige Sportarten praktizieren, gibt es, wenn man sich so die Weltgeschichte anguckt, noch nicht so wahnsinnig lange. Das heißt, man kann da was verändern. Man kann natürlich sagen, zum Beispiel im Fußball gab es letztes Jahr ein Experiment, wo ein Charity-Spiel in England ohne Kopfbälle stattgefunden hat. Das kann man natürlich machen. Im Football ist es sicherlich etwas komplizierter, weil man eben ganz viele Zusammenstöße hat, aus denen Gehirnerschütterungen entstehen. Also da müsste man sich sicherlich sehr viel tiefgründigere Gedanken machen, wie man diese Sportart irgendwie so verändern kann, dass sie Menschen nicht so immens schädigt. Wenn man dann über Football spricht oder wenn man auch über sowas wie Boxen spricht, dann kommt man natürlich auch ganz schnell zu Kernprinzipien dieses Sports. Also im Boxen ist es eben ein Kernprinzip, dass ich Hiebe kassiere. Und natürlich kann man das irgendwie abfangen, indem man einen Helm verpflichtet oder indem man die Handschuhe anpasst und so weiter. Aber letztlich ist es dann irgendwann auch die Frage, was ist es mir wert, diese Sportart zu praktizieren? Und können wir die Sportart wirklich in eine Sportart verwandeln, die irgendwie okay ist für die Menschen, die sie praktizieren? Oder muss man irgendwann sagen, das hat offensichtlich keinen Sinn? Das ist scheiße so. Und das sind halt Diskussionen, die geführt werden müssen. Aber das hängt auch davon ab, was es Menschen wert ist.